Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Der ukrainische Präsident Zelensky hat es als historisch bezeichnet, dass sein Land zum ersten Mal F-16-Kampfjets von westlichen Verbündeten bekommt. Dänemark will 19 Stück liefern. Niels Walker.
Die Ausbildung ukrainischer Piloten und Techniker in Dänemark habe bereits begonnen. Die ersten F-16-Jets sollen um die Jahreswende in die Ukraine gebracht werden. Die restlichen folgen, sobald es genug ukrainisches Personal gibt, das mit den Fliegern vertraut ist. Zelensky dankte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz der dänischen Regierungschefin Frederiksen und dem gesamten dänischen Volk für ihre Unterstützung. Wie viele F-16-Kampfjets die Niederlande der Ukraine zur Verfügung stellen wollen, steht noch nicht fest.
FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagte heute Morgen im Deutschlandfunk, die F-16-Lieferung sei ein weiterer Grund, warum Deutschland der Ukraine Taurus-Marschflugkörper schicken sollte.
Natürlich können Sie mit einem Jagdflugzeug F-16, wenn Sie an die ukrainisch-russische Grenze rankommen, die haben auch eine Munition, die gut bis zu 200 Meter fliegen kann. Da wird offensichtlich der Ukraine nicht unterstellt, sie würde russisches Territorium angreifen können. Insofern ist das spätestens jetzt das Signal, dass die Partner, die F-16 schicken, für uns Grund genug, einmal mehr jetzt grünes Licht zu geben. Wir haben genug Taurus-Marschflugkörper, wir können einen Teil davon abgeben.
Gestern haben Kanzler Scholz und SPD-Parteichef Klingbeil in Interviews dazu aufgerufen, dass die Ampel ihre Streitigkeiten schnell beendet. Sie zeigten sich zuversichtlich. Der Politologe Albrecht von Lucke, der geht in unserer Sendung eher davon aus, dass es schlimmer wird.
Ich glaube, es liegt daran, dass mittlerweile die Partialinteressen, die Parteiegoismen so stark geworden sind, weil alle Parteien sich runtergewirtschaftet haben. Alle sind schwächer als noch zu Beginn der Koalition und umso mehr werden sie jetzt auf Individualinteressen setzen und das Allgemeinwohl dabei zunehmend vergessen.
Bei der Präsidentschaftswahl in Ecuador und Südamerika wird es wohl zu einer Stichwahl kommen zwischen der linksgerichteten Politikerin González und dem eher rechtsgerichteten Politiker Noboa. Anne Herberg.
Der Unternehmer aus der Bananenindustrie ist mit 35 Jahren der jüngste der Kandidaten. Er kündigte an, dass er gegen die linke Bewegung des einstigen Präsidenten Correa ankämpfen werde. Ex-Präsident Correa spaltet das Land tief. Steht er zwar einerseits für eine Zeit, in der Ecuador einen Wirtschaftsaufschwung und Stabilität erlebte, nach Korruptionsvorwürfen wurde er jedoch zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt, flüchtete aber vor der Strafverfolgung nach Belgien.
Damit die Gewalt im Land besser bekämpft werden kann und auch die Drogenmafia, sieht Johannes Hügel von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ecuador auch eine große Verantwortung bei Europa.
Das ecuadorianische Kokain kommt ja eben vermehrt jetzt in Europa an. Es reicht dann nicht einfach nur zu sagen, okay, wir machen jetzt mehr Kontrollen. Ich glaube, man sollte eine internationale Kommission binden und besprechen mit den Ländern, aus denen die Drogen kommen, was man jetzt zu tun hat. Und die Politik darf Ecuador nicht alleine lassen, egal bei welchem Ausgang der Wahlen am 15. Oktober, sondern die internationale Kooperation bleibt auch in diesen Zeiten das A und O für eine friedliche Zukunft und eine friedliche Entwicklung.
Das zentralamerikanische Land Guatemala hat schon einen neuen Präsidenten. Der Sozialdemokrat Arevalo gewann die Stichwahl mit klarem Vorsprung. Jenny Barke.
Arevalo galt bei der ersten Wahlrunde Ende Juni als Außenseiter. Er überraschte mit Platz 2. Der 64-Jährige hatte versprochen, das Bildungssystem zu verbessern sowie Gewalt und Elend zu bekämpfen. Das Ergebnis könnte nach den weit verbreiteten Korruptionsvorwürfen und dem schleichenden Autoritarismus der vergangenen Jahre eine neue Ära einläuten. Mit der Stichwahl wurde über die Nachfolge des rechtsgerichteten Präsidenten Alejandro Giammattei entschieden, der Mitte Januar 2024 aus dem Amt scheidet.
Auf der Kanareninsel Teneriffa ist der große Waldbrand immer noch nicht unter Kontrolle. Die Polizei geht mittlerweile von Brandstiftung aus. Marc Hoffmann.
Den Verdacht habe es von Anfang an gegeben, sagte der kanarische Regierungschef Clavijo. Man werde den oder die Verursacher finden und zur Rechenschaft ziehen. Mittlerweile sind nach letzten offiziellen Schätzungen etwa 6% der Gesamtfläche Teneriffas zerstört, knapp 13.000 Hektar. Über 12.000 Menschen dürfen derzeit nicht in ihre Wohnungen und Häuser zurück, etwa 1.000 sind in Notlagern untergekommen.